ein instrumentaler Erlkönig, nämlich in der Klaviertranskription von Franz Liszt von Franz Schuberts gleichnamigem Lied, gespielt hier von Daniil Trifonov um jetzt 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, wir starten jetzt eine neue Lesereihe. Xenia Thieling wird, wie immer in einer gekürzten Fassung, aus dem Roman nochmal von vorne von Dana von Suffrin vorlesen. Die 1985 in München geborene Autorin ist promovierte Historikerin und sie hat, wir haben es gesagt, als Schriftstellerin mit ihrem Romandebüt Otto einen großen Erfolg gelandet. Ein Buch, das mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. In ihrem zweiten Buch schreibt sie mit viel Humor wieder eine Familiengeschichte, in der ein ganzes Jahrhundert voller Vertreibung nachwirkt. Wieder spielt das Ganze im deutsch-jüdischen Milieu, das Dana von Suffrin persönlich gut kennt. Hören Sie nochmal von vorne Xenia Thieling.
Am 26. August 1940 trafen sich der deutsche, der ungarische, der rumänische und der italienische Außenminister in einem Wiener Schloss, um eine Übereinkunft bezüglich der rumänischen Gebiete zu treffen. Man diskutierte und diskutierte und diskutierte. Und der blasierte deutsche Minister blickte mit seinen kalten Augen umher, als gehöre ihm nicht nur der Tisch, die Minister und die Landkarte, sondern das ganze Schloss, vielleicht auch noch mehr. Seltsam, dachte der Rumäne, die deutschen Männer sehen gleichzeitig aus wie Kinder und wie Greise, vor allem die Blonden. Er schloss seine schönen braunen Augen und versuchte, sich auf die Akten zu konzentrieren. Aber es fiel ihm schwer. Es ging ihm nicht gut in letzter Zeit. Der ungarische Minister zupfte nervös an den Enden seines Schnurrbarts. Er war zwar blass und krank und bald würde er sterben, aber nachgeben würde er nicht. Die Stirn auf die Hand gestützt, lautlos die Lippen bewegend, saß der Ungar da. Er stand auf und ging ein paar Schritte, er schüttelte den Kopf, aber er sagte nichts. Der italienische Minister, Schwiegersohn Mussolinis, musste ein bisschen lächeln. Was machte er hier bei diesem Schacher? Nie hätte er sich träumen lassen, dass die Sphäre der Politik so dumm sein könnte. Wie lächerlich hier alle waren, wie sie in ihren schönen, steifen Uniformen schwitzten, wie schlecht der rumänische Außenminister rasiert war. Übrigens würde auch er bald tot sein. Ein paar Jahre hatte er noch, dann würde der mächtige Schwiegervater ihn und seine kleine Revolte zum Schweigen bringen. Alle in diesem Raum waren Tote. Sie wandelten noch einmal im Schlaf, aber bald würden sie alle verschwunden sein. Der Deutsche würde 1946 aufgeknüpft werden. Er würde, bevor sie ihn zum Galgen führten, noch ein paar Monate in einem Paradeanzug in seiner Zelle sitzen und keiner würde eine Veränderung in seinem Gesicht feststellen können. Es würde noch immer dumm und störrisch aussehen. Der Rumäne würde im Gefängnis sterben. Das ist nicht bemerkenswert. Bemerkenswert ist, dass nicht er, sondern seine Leiche ein Jahr nach seinem Tod zu 15 Jahren Gefängnis und für weitere 10 Jahre zum Entzug der bürgerlichen Rechte verurteilt wurde. Seine Familie würde erst später erfahren, dass der Rumäne, als man ihn verurteilte, schon lange tot war, irgendwo verscharrt im Hof des Militärgefängnisses. Aber noch lebte er. Der deutsche Minister hatte entschieden und Hitler änderte ein paar Tage später nur ein paar Details. Und dann nahm der Führer einen Stift, zielte auf die Karte, die man in seinem Obersalzberger Büro aufgerollt hatte, und zeichnete eine Grenze. Vielleicht ganz willkürlich, sicherlich ohne viel nachzudenken. Später beklagte die beauftragte Kommission, dass Hitler es versäumt hatte, seinen Blaustift anzuspitzen. Er war stumpf und eine viel zu dicke Linie wurde nun zur Grenze. Im Maßstab der Karte war sie 6 Kilometer breit geraten. Der rumänische Außenminister konnte es nicht fassen. Er führte Sachverständige herein und breitete noch einmal Pläne auf dem großen Eichentisch aus und stundenlang redeten seine Kartografen und seine Ingenieure auf den ungarischen Minister ein. Der Rumäne war aufgebracht, er wurde laut und nach Art seines Volkes ein bisschen hysterisch. Es änderte nichts. Die Rumänen begriffen einfach nicht, dass alles schon entschieden war. Der Italiener musste lachen. Der ungarische Außenminister war gelangweilt. Er fühlte sich belästigt und er fand die Auseinandersetzung lächerlich. Der zweite Wiener Schiedsspruch wurde verkündet und der arme rumänische Außenminister, der sich schon lange nicht gut gefühlt hatte, fasste sich an die Brust. Er spürte einen stechenden Schmerz vom Brustbein bis in den Kiefer. Es war natürlich ein Herzanfall, aber er musste trotzdem am Bankett teilnehmen. Und er saß schweißüberströmt an seinem Platz. Alles war gedeckt mit Meißner Porzellan und die Bediensteten brachten ihm einen Gang nach dem anderen und räumten ungerührt die vollen Teller wieder ab, denn der Außenminister konnte nicht einmal mehr die Gabel zum Mund führen. Die anderen scherten sich nicht um ihn und sein Land, sie aßen und lachten. Nordsiebenbürgen gehörte jetzt zu Ungarn und dort lebten meine dicke, phlegmatische Großmutter Zsa-Zsa, mein stets besorgter Großvater Tibor. Und dann lebten dort noch ihre Geschwister und Cousinen, deren Söhne und Töchter, vielleicht noch eine Mutter und ein Vater, anämische Neffen und Nichten. Keiner kennt mehr einen dieser Namen, und heute wissen wir auch sonst überhaupt nichts von ihnen, außer dass die Grenze gar keine Grenze war, sondern eine Falle, ein Abgrund, eine Grube. Wir können uns diese Leute kaum vorstellen. Wir sehen eine Masse und montieren Gesichter hinein, die wir irgendwo gesehen haben, damit wir überhaupt irgendetwas sehen. Und wir erfinden Geschichten oder wiederholen, was uns irgendjemand erzählt hat. Ich weiß nicht, wer uns alle durch die Geschichte schmettert und uns an den blödesten Orten aufkommen lässt. Mein Großvater hätte gesagt, der liebe Gott. Und er hätte sich nicht beschwert, denn Levitas aus Japne sagt, sei sehr, sehr demütig, denn die Hoffnung des Menschen ist das Gewürm. Mein Vater hat sich solche Gedanken gar nicht gemacht. Schuld oder Unschuld, Ungerechtigkeit, Ungleichheit. Für ihn waren das alles matte Floskeln, über die es sich nicht nachzudenken lohnte. Er fand, dass man das tun muss, was das Leben einem eben aufgibt. Er glaubte also an eine Art Schicksal, aber nicht in einem metaphysischen Sinne, eher so wie ein Autofahrer, der stets einen Wagenheber und ein Ersatzrad dabei hat. Und wir? Wir glaubten an gar nichts mehr. Wir mussten auch nicht mehr richtig arbeiten. Wir mussten nicht heiraten. Und wir konnten als Teenager den ganzen Tag auf der Couch liegen, heimlich rauchen und fressen, vor uns ein voller Aschenbecher, den wir schnell verschwinden lassen würden, bevor unser Vater aus dem Labor nach Hause kam, Chips, Rittersport und getrocknete Feigen aus Palmyra. Doch auch das war schon lange her. Mein Handy klingelt. Und ohne auf die Nummer zu schauen, weiß ich sofort, um was es geht. Alles ist wie in einer Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten aus den frühen 90ern. Jemand nimmt einen Anruf entgegen und die Umgebung sieht plötzlich anders aus. Nur ein bisschen verwandelt, ohne dass man sagen könnte, wie genau. Die Weltkugel verheddert sich für einen Augenblick in ihrer Umlaufbahn. Und meine Kollegen im Büro sehen mich fragend an und dann werden auch sie zu einem Standbild. So, als wären wir in einem Werbeprospekt für ergonomische Büromöbel, nur dass niemand lächelt und dass unsere Bürostühle gar nicht ergonomisch sind. Die Universität hat für solche Späße kein Geld. Und während ich der russischen oder ukrainischen Frau aus dem Klinikum Harlaching verspreche, ihr gleich den Reisepass meines Vaters zu bringen, sie hat sich schon dreimal dafür entschuldigt, dass seine Unterlagen in der Patienteninformation einfach verschwunden sind. Und ich habe schon dreimal gesagt, schon gut, Frau Doktor, obwohl die Krankenschwester oder Oberschwester oder Todesengelschwester sicher kein Doktor ist und wenn doch, dann so einer wie mein Vater, dessen Zertifikate und Zeugnisse und Urkunden nicht anerkannt wurden vom deutschen Staat. Ich sehe das Telefon an, als hätte es mir noch eine wichtige Mitteilung zu machen, und ich weiß, dass meine Kollegen mich anstarren. Gehe wortlos zu meinem halben Tisch, packe meine Sachen, überprüfe, ob in meiner Handtasche noch die Unterlagen meines Vaters sind, die ich seit Wochen mit mir herumtrage. Ich gehe zur Tür und Natascha ruft mir noch wie ein Kind hinterher, »Rosa, ist er tot?« Ich laufe zur U-Bahn und unten studiere ich dann die Werbeanzeigen sehr genau. Kieferorthopäden, Pizzerien und Brillengeschäfte. Und all diese Werbeanzeigen werden von der einfahrenden U6 Richtung Großhadern eingesaugt, wie bei einem großen Reinemachen. Erst werden sie zu langen, bunten Linien und dann zu einer flatternden Schwärze. Denn ich blicke aus dem U-Bahn-Fenster, aus dem es wirklich nichts zu sehen gibt, aber ich benehme mich, als wäre ich auf dem Weg in die Sommerfrische nach Sils Maria. Und erst später werde ich begreifen, dass ich in dem Zustand war, den ich mir immer gewünscht habe. An gar nichts denkend, vollkommen leer. 15 Minuten später in der Trambahn fällt mir ein, dass ich irgendwo gehört habe, dass es nicht ungewöhnlich ist, nach einem Schock in eine Art Unbeweglichkeit zu verfallen. Und als ich das denke, ist die Starre natürlich schon vorbei. Und ich bin sogar kurz erleichtert, weil die normalen Tricks, mit denen wir uns unsere Existenz zu erleichtern versuchen, bei mir nicht funktionieren. Oder eben nur 1 oder 2 Minuten lang. Und wenn das kein Beweis für meine Überlebensfähigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und suche Nadjas Nummer. Abgespeichert unter Nadja Jerusha sind genau 6. 3 Deutsche, eine Slowenische, eine Israelische und sogar eine Österreichische. Und natürlich funktioniert keine einzige davon. Und das ist typisch für Nadja, die das Telefonieren immer gehasst hat und sich von jeder Nachricht belästigt fühlt und die ihr Handy nur dazu braucht, um sich in unbekannten Städten zurechtzufinden. Nadja verachtet jedes unsinnige Gespräch und unsinnig ist für sie alles, was keinen Informationsgehalt hat. Und wenn ihr ein Anruf nicht interessant genug vorkommt, dann schweigt sie einfach lächelnd und wühlt in ihrer Jackentasche einhändig nach ihren Zigaretten. Sie ist auch eine dieser Personen, die nie fragen würden, wie es einem geht, denn sie wüsste selbst einfach keine Antwort darauf. Und sie würde minutenlang nachdenken und schließlich seufzen, dass sie dazu leider nichts sagen könne. Denn um zu wissen, wie es einem geht, muss man ihrer Meinung nach nicht nur die individuelle Stimmungslage und den gesundheitlichen Zustand berücksichtigen, sondern auch die eigene und die globale sozioökonomische Situation und weitere Parameter, die mir nicht einfallen wollen. Und plötzlich werde ich fast wütend, weil ich denke, dass Nadja mich wieder einmal mit allem allein lässt. Während sie immer so tut, als würde alles, womit wir nichts zu tun haben, sie etwas angehen, zum Beispiel irgendwelche destabilisierten politischen Systeme in Südmittelamerika oder der Krieg zwischen Palästinensern und Israelis, den wirklich niemand begreifen kann, aber unser kleiner, grotesker, sicherlich einer Vielzahl psychoanalytischer, studienwürdiger Familienkosmos hingegen, der aus nichts weiter als ein paar neurotischen, höchst bedürftigen Individuen bestand, ist für sie schon immer die größte Zumutung gewesen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie nicht einmal wusste, wie krank unser Vater wirklich war. Und das bringt mich wirklich ein bisschen auf gegen sie, denn Nadja ist in der letzten Zeit nie auf die Idee gekommen, einmal bei mir anzurufen oder meinem Vater eine Frage zu stellen. Und wenn man die ganze Sache aus dieser Perspektive betrachtet, dann war Nadja diejenige, die unsere Familie endgültig ruiniert hat. Und wie immer schlägt meine Wut sofort in eine Art Schuldgefühl um. Und ich fühle sogar etwas wie Mitleid. Denn Nadja ist zwar verantwortungslos und irgendwie auch ein Arsch, aber komplett abgestumpft ist sie nicht. Ganz im Gegenteil. Und der Tod unseres Vaters wird sie so schwer treffen wie alle Ereignisse, mit denen wir rechnen, über die wir aber lieber nie nachdenken. Und weil Nadja eine so unberechenbare große Schwester ist und ich eine kleine Schwester, die immer auf ein Happy End hofft und deswegen allen ständig vergibt, habe ich nicht 1, sondern 3-mal den Kontakt zu ihr abgebrochen. Vor 7 Jahren, als sie auf der Beerdigung unserer Mutter wie eine Psychopathin ganz in Dolce & Gabbana gekommen ist und mit niemandem sprechen wollte. Dann ein weiteres Mal, als sie 1 Jahr später plötzlich bei David und mir auftauchte, mich beleidigte, kritisierte, wie sie sagte, und nach 3 oder 4 Tagen wieder abrauschte. Und schließlich nach unserem letzten Telefonat vor 2 Jahren, als sie gerade, wenn ich mich richtig erinnere, kiffend mit viel zu jungen Studenten aus der Bezalel-Akademie in Uganda stand, im Hintergrund der Verkehr und die Schabbat-Sirenen, und mir sagte, dass sie auf keinen Fall kommen könne. Sie würde mir zwar gerne helfen und die Krankheit unseres Vaters sei gewiss ernst, aber kommen könne sie wirklich unter keinen Umständen. Und die Gründe würde sie mir noch erklären und sie sei sicher, dass ich sie eines Tages verstehen würde und so weiter und so fort. Sie war jedenfalls nicht ein einziges Mal auch nur in der Nähe, wenn ich versuchte, Arzttermine zu organisieren oder für meinen Vater Obst kaufte, das er gar nicht wollte und dann trotzdem aß, oder die streng arische Physiognomie seines Onkologen bewunderte oder mit meinem Vater die Krankenhausabrechnung kontrollierte. Und erstaunlicherweise beschwerte er sich nie über das Verhalten seiner Erstgeborenen. Im Krankenhaus laufe ich natürlich zuerst in den arischen Onkologen, der die Arme nach oben reißt, als würde er einen Angriff abwehren. Dabei bin ich nur in Gedanken. Ich will ihm nichts tun, obwohl er es verdient hätte. Er starrt mich an. Aber es sieht nicht so aus, als würde er mich wiedererkennen, was schade ist, denn in meiner Gedankenwelt hat er in den letzten Monaten unverhältnismäßig viel Platz eingenommen. Und sofort fällt mir ein, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, an so etwas zu denken, und ich fühle mich gleich ein bisschen schuldig. Denn immer, wenn etwas Schreckliches passiert, muss ich sofort an etwas Lustiges denken. Ich lüfte jedem Gespenst das Leintuch und entdecke darunter etwas unendlich Witziges. Und es ist fast so wie bei meiner Mutter, die auch nie den Schrecken für sich stehen lassen konnte. Der Onkologe ist schon weitermarschiert und ich klopfe an das Schwesternzimmer. Die ukrainische Pflegerin kommt heraus und ich gebe ihr die Papiere meines Vaters. »Sind Sie ganz alleine?«, fragt sie und schaut ernst in meine geröteten Augen. Ich überlege kurz und sage dann, »Ich glaube schon.« Und für einen Moment sieht sie aufrichtig traurig aus, so dass ich kurz davor bin, mich bei ihr zu entschuldigen dafür, dass sie jetzt wegen mir und wegen Mordi Jerusha in dieser unbequemen Situation ist. Aber sie unterbricht meinen Gedanken und sagt, »Es tut mir leid«, und stockt, offenbar fällt ihr nichts weiter ein. Also fragt sie, ob ich vielleicht mit einem Seelsorger sprechen möchte. Und erst jetzt bemerke ich, dass sie ihre Hand auf meine Schulter gelegt hat und ich komme mir gleich ein wenig elender vor. Ich frage, welche Konfession der Seelsorger hat, aber eher um mich abzulenken von der Situation. Und sie zögert kurz, dann sagt sie, dass es ein katholisches Haus ist. Und ich sage, nein, danke, das hilft uns nicht. Sie nickt und erklärt mir etwas mit dem Totenschein, für den sie noch die Papiere benötigen. Dann verschwindet sie Richtung Anmeldung oder Registratur. Und ich setze mich rechts außen auf die Klappstuhlreihe und warte darauf, was passiert. Nach einer halben oder dreiviertel Stunde kommt die Schwester zurück. Sie übergibt mir den ausgefüllten Totenschein. Ich sehe ihn gar nicht an und stecke ihn in meine Tasche. Auf dem Heimweg in der U-Bahn sehen alle aus wie immer. Und es gibt keine Blitze und keine Donner. Der Tag, an dem Mordechai Jerusha gestorben ist, ist ein ganz normaler Tag. Die Herzano-Straße ist eine jener Straßen, auf denen Fußgänger gleich auffallen. Sofort werden Gardinen zur Seite gezogen, damit neugierige Augenpaare sich vordrängeln können. Im Treppenhaus werde ich jedenfalls gleich von den Bewohnern der WG unter der Wohnung meines Vaters umringt. Nacheinander kommen alle heraus. Wir stehen vor ihrer Wohnung in einem Haufen Adidas-Gazellen. Die WG-Bewohner sind sehr jung und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und alle drei verlagern das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Und dann räuspern sich alle gleichzeitig. Und ich bin unentschlossen, ob ich genervt oder gerührt sein soll. Sie kommen mir vor wie eine Laienschauspielgruppe, die zum Thema Fremdgehen improvisieren muss. Alle wollen etwas sagen, aber wissen nicht wie. Sie heben die Hände, sie setzen an zu sprechen und verstummen wieder. Sie sehen auf den Boden. »Hallo, Frau Jerusha«, hebt eines der beiden Mädchen endlich an, eine sehr große mit blonden Locken in einer 80er-Jahre-Jacke. »Also«, sagt sie, »es tut uns sehr leid, was geschehen ist. Wir haben Ihren Vater sehr gemocht. Er fehlt uns.« »Das ist nett«, sage ich, während ich mich frage, woher Sie wissen, dass mein Vater tot ist. Und die Studentin sieht mich an und errät, was ich denke, und dann erklärt sie mir mit einer für ihr Alter rührenden Ernsthaftigkeit, dass sie im 4. Semester Medizin studiert und mit meinem Vater im Treppenhaus manchmal gesprochen hat. »Er hat euch auch gemocht«, sage ich schließlich und lüge damit ein bisschen. »Aber mein Vater hat zumindest nie etwas übermäßig Gemeines über diese Pädagogik und Medizin- und Geschichtsstudenten gesagt.« »Ja«, sagt jetzt der Junge. »Er war ein sehr angenehmer Nachbar.« Plötzlich fällt mir auf, dass die Studenten wirklich traurig sind. Vielleicht sind sie das erste Mal mit dem Tod konfrontiert. Und mit einem Mal fühle auch ich mich schrecklich. Und sofort wird alles schlimmer. Weil mir deutlich wird, ich wurde, wenn ich es mir genau überlege, einfach allein zurückgelassen in diesem Nachkriegstreppenhaus von Vater, Schwester und auch Mutter. Und ich bin darauf angewiesen, dass mir 20-Jährige, die ich kaum dreimal beim Treppenhoch- oder Hinuntersteigen gesehen habe, ungelenk kondolieren. Und ich beginne zu schluchzen, denn plötzlich kommt mir in den Sinn, wie endgültig alles ist, wenn die Toten wirklich tot sind. Und der Junge holt mir eine angefangene Rolle Toilettenpapier, weil er keine Taschentücher hat. Und ich versuche zu lächeln und die drei stehen sprachlos um mich herum und meine Tränen lösen das Toilettenpapier auf und ich wische mir die rosa Papierwülste aus dem Gesicht. »Er war wirklich nett«, sagt jetzt die Dritte, und ich nicke immer noch meine Tränen zurückhaltend und dann ergänzt der Junge, »aber er hat uns auch ganz schön genervt.« Und dann machen sie seinen Akzent nach und erst denke ich, ich verhöre mich, aber die anderen drei kichern schon und ich muss auch lachen, obwohl ich natürlich beginne, sie zu hassen, aber egal. Die Studenten verschwinden in ihre Wohnung, um ihren Studentendingen nachzugehen und ich gehe ein Stockwerk höher und schließe die Tür auf. Ich weiß nicht wieso, aber zuerst gehe ich in die Küche. Ich streiche mit der Handfläche über die Arbeitsplatte, dann öffne ich den Kühlschrank. Ganz oben liegen zwei Flaschen Wein. Mein Vater hat nie getrunken. Für ihn war das eine schlechte Angewohnheit der Christen. Wer hat ihm nur zwei Flaschen Wein geschenkt? Eine Flasche Wein könnte ich mir erklären. Zwei unterschiedliche Flaschen Wein wären vielleicht auch gerade noch verständlich. Sie könnten von verschiedenen Nachbarn aus dem Mietshaus kommen, die an Heiligabend plötzlich Mitleid mit meinem Vater bekamen, aber nicht genug, um sich zu räuspern und ihn zu sich nach Hause zu einem Abendessen einzuladen. Und zweifelsohne hätte er eine Einladung auch ausgeschlagen. Mein Vater muss den Nachbarn als Sonderling gegolten haben, als alter, dürrer Typ, der kein Ich aussprechen konnte. Und der, wenn er in Wut geriet, ständig alle Buchstaben verwechselte, worüber wir früher in eine grenzenlose, unsinnige Heiterkeit verfallen waren. Und der sich jeden Freitag höflich, aber pedantisch bei der WG unter sich beschwert hat. Wahrscheinlich dachten die Studenten, er sei Syrer oder Türke oder Afghane. Aber in Wahrheit wurde er in einem Land gezeugt, das man seiner Meinung nach besser gleich vergessen und vor niemandem erwähnen sollte. Ein völlig unbedeutendes, ganz kleines, irgendwo am Rand auf irgendwelche Berge geklebtes Land, von Operettenhelden, Herzkranken und Schweinen regiert. Und früher hatte er gesagt, nein, wir würden dort nie hinfahren und er würde uns auch nie etwas zeigen oder erzählen. Er war der Nachbar, der sich im Treppenhaus mühevoll bückte, um ein fallen gelassenes Taschentuch aufzuheben. Der Paranoiker, der seine Haustür immer zweimal abgeschlossen hat. Nur zweimal, weil man sie nur zweimal abschließen konnte. Hätte das Schloss es zugelassen, hätte er sie sicherlich nach Juden in der Diaspora-Art 5 oder 6 Mal abgesperrt. Die Herzanostraße 42 wird ihn jedenfalls schnell vergessen haben. Und der Vermieter wird froh sein, dass er die Wohnung nach fast 30 Jahren ununterbrochener Präsenz der merkwürdigen Jeruschas nun endlich zum dreifachen Preis vermieten kann. Er lebte wie ein Schatten. Am liebsten war unser Vater allein und am zweitliebsten grübelte er, denn so arbeitete sein Kopf einfach. Die traurigen Gedanken kamen viel schneller zu ihm als die guten. Und er sagte, das sei eine jüdische Eigenschaft und so hätten all seine Vorfahren gelebt. Und das sei ein Viehhändler gewesen aus der Nähe von Ivano-Frankivsk mit traurigen Holzhäusern und leeren Hosentaschen und schweren Herzen. Und die deprimierenden Gedanken brannten sich sofort in seinen Kopf ein und verließen ihn nie wieder. Aber die guten Gedanken vergaß er sofort. Und deshalb konnte er sich auch nicht daran erinnern, wie unsere Mutter, also seine Frau, ihm früher manchmal seine Knöchel oder die Wange gestreichelt hat. Oder wie Nadja und ich sogar ein- oder zweimal morgens in das Bett unserer Eltern gekommen sind. Noch warm und träge vom Schlaf, aber schon übermütig wie Kätzchen. Wahrscheinlich gerade als die Sonne langsam und ungelenk wie eine alte Frau über die Dächer von Mosach purzelte und ihre Strahlen den Staub im Elternschlafzimmer herumwirbeln ließen. vielleicht auch öfter, aber das waren die Dinge, an die er sich wirklich nicht erinnern konnte. Aber dafür sollte er nie vergessen, wie er nach 30 Jahren Arbeit für die Stadtwerke nach seiner Pensionierung sofort ersetzt und dann vergessen wurde. Oder viel früher, wie seine Mutter sich tagelang gesträubt hatte, uns ein paar hundert Mark für den kaputten Anlasser zu überweisen, nachdem meine Mutter wegen Adolf Eichmann den Job verloren hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Er erinnerte sich zuerst immer an das Traurige, das Lächerliche und das Schadhafte. Und das ist etwas, was ich vielleicht geerbt habe. Denn auch ich erinnere mich nur schwer an die guten Momente, sondern viel öfter an das Geschrei, wenn wieder etwas zu Bruch ging. An das hektische, vergebliche Aufsammeln und an die Scherben, die uns, als alles schon kaputt war, noch ins Fleisch schnitten. Und an all dem Chaos war Nadja nicht ganz unschuldig, denn sie hatte mit ungefähr 3 Jahren beschlossen, nur noch ihr Ding durchzuziehen. Als sie mit 18 auszog, waren wir anderen Jeruschas ihr schon längst so egal geworden, dass sie sich nicht einmal mehr von uns abwenden musste. Es war, als hätte es uns nie gegeben als Familie, als wären wir einfach Partybekanntschaften oder ehemalige Nachbarn. Und entsprechend verhielt sie sich dann auch, wenn sie sich in den letzten 10 oder 12 Jahren von mir belästigt gefühlt hat, weil ich anrief und meine Nachrichten für sie keinen relevanten Informationsgehalt hatten. Etwa die Nachricht, dass Achim unsere Mutter in ein esoterisches Resort unweit von Rottach-Egern entführt hatte, wo sie sich vielleicht sogar Tantra-Stunden geben ließen. Oder dass unser Vater Blut spie und die an ihn adressierten Arztbriefe nicht recht verstand. Oder dass mich mein superneurotischer Freund David sitzen gelassen hatte, weil er in super inspirierender, steriler Campusatmosphäre, sagte David, an der Ostküste die Wechselwirkung zwischen jüdischem und christlichem Messianismus erforschen wollte. Immer wenn ich Nadja etwas mitzuteilen hatte, sagte sie dazu gar nichts. Sie lachte nicht einmal, nichts davon ging sie das Geringste an. Und beim letzten Mal, als ich sie anrief, vor 3 Jahren, hatte sie sogar nur »Hallo« gesagt und ich antwortete »Nadja, ich bin's« und sie sagte »Wer?« und dann fragte sie noch einmal »Wer ist da?« und da wurde mir klar, dass Nadja nicht einmal meine Nummer eingespeichert hatte. Aber sie redete sich auch noch heraus und sagte, es liege am schlechten Handyempfang in Berlin-Mitte oder Hamburg oder Frankfurt, denn keiner wusste so genau, wo Nadja eigentlich war. Und vielleicht muss man ihr zugutehalten, dass es auch möglich war, dass ihr das selbst nicht ganz klar war. Sie war wahrscheinlich in einem dieser interessanten Orte, wo man in Galerien ging, um über seine Bilder zu sprechen und zu viele Drogen nahm, gelegentlich eine Kakerlake in der Dusche fand und nie an seine Familie dachte. Ich lege die Flaschen wieder in den Kühlschrank. Sonst gibt es hier nicht viel. Eine Plastikschachtel mit cholesterinsenkender Margarine, 2 offene Konfitüren, ein wenig Gemüse. Ich werfe alles in den schwarzen Plastikmüllsack. Ich entscheide mich um und lege auch die Weinflaschen hinein. Und plötzlich kommt es mir entsetzlich vor, dass mein Vater die letzten Jahre seines Lebens fast immer allein war, oder? Sich von Supermarktbrot mit Margarine ernährt und einfach darauf gewartet hat, dass die Zeit, die ihm noch verblieb, zusammenschrumpfte und schließlich nur noch aus einzelnen, zum letzten Mal verrichteten Handlungen zerfällt. Ich versuche nicht weiter darüber nachzudenken. Schließlich bin ich hierher gekommen, weil ich Nadjas Nummer immer noch nicht gefunden habe und darauf hoffe, dass mein Vater sie irgendwo notiert hat. Und leider brauche ich auch etwas Geld, denn ich weiß ja, was eine Beerdigung kostet. Und mein Vater hat wie alle ausländischen Väter, die weder Staaten noch Institutionen und auch Banken so recht vertrauen, irgendwo einen Stapel Hunderter versteckt. Und ich bin mir fast sicher, dass er ihn mir einmal gezeigt hat, aber ich kann mich nicht erinnern. Die Kinder der vom Geld besessenen Väter haben nicht das geringste Interesse daran.
Das war Xenia Thieling mit der ersten Folge aus dem Roman Nochmal von vorne von Dana von Suffrin. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Eine Produktion von HR2 Kultur, dem BR und NDR Kultur 2024. Das ungekürzte Buch gibt es in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Ein Vorkommando der Bundeswehr ist auf dem Weg nach Litauen. Verteidigungsminister Pistorius hat die etwa 20 Soldatinnen und Soldaten heute früh vom Regierungsterminal des Flughafens Berlin-Brandenburg verabschiedet. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Constanze Semidey.
Das Vorkommando bereitet die dauerhafte Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen vor. Bis 2027 sollen dort 4.800 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert werden, sowie 200 zivile Bundeswehrangehörige. Ziel ist es, die NATO-Ostgrenze zu stärken. Litauen hatte auf die Stationierung gedrängt. Begleitet wird das Vorkommando vom Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Mais. Er sprach im ARD-Morgenmagazin von einem herausragenden Tag. Es gehe um Bündnisverpflichtungen. Die Brigade werde mit dem Besten ausgestattet, was die Bundeswehr habe. Das sei sicher eine Herausforderung, so Mais, aber er sei optimistisch, dass es gelinge. Die Wehrbeauftragte des Bundestages